Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Hallo.
Ja, noch guten Morgen, genau.
Noch guten Morgen, ja.
Noch guten Morgen.
Wir haben uns auch sehr kurz gefasst, was das Vorgespräch beanlangt.
Fast 40 Minuten.
Ja.
Wir machen andere komplette Formate draus.
Mein Gott, wir sind doch nicht andere.
Da hast du auch wieder recht.
So ist es.
Einzig, nicht artig.
Regelmäßige Mittelmäßigkeit.
Das auch. Im Rahmen des Machbaren, im Rahmen meiner Möglichkeiten. So.
Oder unserer Möglichkeiten, ja.
Ja, oder das, genau.
Ja, ja. So ist es.
Um Gottes
Willen. Ja, das ist die Folge 530. Also, ja.
Boah. Wollen wir jetzt damit wieder anfangen?
Nein.
Nie damit gerechnet hätten, so weit überhaupt zu kommen?
Nein, möchte ich nicht.
Dass wir das immer noch so durchziehen?
Mir ist nur aufgefallen, dass quasi unser Podcast-Jahr schon wieder rum ist, weil wir haben letztens die Rechnung bekommen von unserem Podcast-Hoster und da zahlen wir ja, um auf einen halbwegs vernünftigen Tarif zu kommen, immer ein Jahr im Voraus quasi und jetzt kam die…
Kann man sparen.
Die Abrechnung kann man sparen, ja.
Kann man sparen.
Aber es ist trotzdem kein günstiges Hobby, sagen wir es mal so.
Ne? Ja, es geht ja noch.
Es geht noch.
Es geht ja alles.
Ja.
Das ist ja alles okay.
Ja, ja.
Ich wollte eben noch was sagen, aber ich wollte nicht dazwischen funken. Jetzt habe ich den Faden auch schon wieder verloren.
Du hast ja den Faden noch nicht mal aufgenommen. Wie willst du ihn verlieren?
Das auch, ja.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, wir gehen so ganz langsam in Richtung Sommerloch, ne? Also thematisch, inhaltlich.
Ja, wir werden auch diese glaube ich, jetzt im nächsten eine Pause mal einlegen.
Du willst eine Pause machen? Okay. Mal gucken.
Ja, Sommerpause.
Sommerpause, ja.
Genau, mal Kräfte sammeln.
Wir machen eine Summer Breeze Edition, wie es ja marktbegleitende Formate machen.
Ja, dann bräuchte ich noch so einen sommerlichen Drink jetzt hier stehen oder zumindest mal was Kühles, ja.
Ja. Alkoholfrei natürlich um die Uhrzeit.
Nein.
Nein?
Obwohl, bist du auch so hier diese 11 Uhr? Nö, bis 11 heißt es ja normalerweise, aber da gehört dann ein Weißbier dazu.
Du kennst doch mein Credo sozusagen. Alkohol grundsätzlich nur am Wochenende. Ach so, wir haben heute Sonntag. Okay, stimmt.
Also wir haben jetzt nicht irgendwie zeitversetzt aufgenommen.
Nein. Ja, da eröffnen sich ja jetzt ganz neue…
Neue Perspektiven.
Neue Möglichkeiten.
Ja. Okay. Plopp.
Nee, da müsste ich jetzt aufstehen und…
Ich hätte nur alkoholfreies Bier aktuell da. Blasphemie.
Naja, du…
Wie kann er nur…
Okay.
Gestern, kleine Anekdote, apropos alkoholfreies Bier. Gestern kamen wir nach dem Turnier zurück, haben die Hunde, weil mussten noch kurz einkaufen, haben die Hunde schon ins Haus, sind wieder losgefahren, nochmal kurz bei uns um die Ecke zum Supermarkt. Und als wir zurückkamen, stand hier ein Traktor mit Hänger, ein Auto noch und ein Gabelstapler bei uns vor der Garage. Und die saßen da und haben sich lustig unterhalten und ich nur so signalisiert, hier nicht hier stehen bleiben, weiterfahren, wir müssen hier in die Garage rein. Da kam nur einer gelaufen und hat gemeint, ja, wir haben hier gerade eine Panne, da ist der Reifen vom Anhänger am Traktor geplatzt. Die haben schon versucht, mit dem Stapler den anzuheben, um den Reifen zu wechseln, weil der Hänger war ja voll. Nur der Stapler hatte nicht genug Traglast, um den anzuheben. Muss man sich auch mal vorstellen. Und da hatte ich noch überlegt, bietest du den Jungs bei dem Wetter mal ein Bier an? Und dann habe ich auch gedacht, oh, frag besser erst gar nicht, du hast noch alkoholfreies da. Da werden sie wahrscheinlich auch, entweder lachen sie dich aus, ja, oder die beschimpfen dich noch, ja, weil du denen irgendwas andrehen willst.
Das könnte böse enden, ja.
Ja, so manch einer reagiert da ja immer.
Obwohl, wenn sie ja noch die Fahrzeuge bewegen müssen, hätte sich ja natürlich alkoholfrei angeboten letztendlich, ne?
Ja, wir sind doch bei uns hier auf dem Land.
Auf dem Land.
Ein Bier ist doch gar kein Ding.
Mm, okay.
Und vor allem Traktor, da kannst du eh nicht schnell fahren.
Es kommt auf den Traktor an.
Ne? Vor allem, du musst ja nicht schnell fahren, um alkoholisierten Unfall zu machen.
Ja.
Deswegen brauchst du ja keinen Rennwagen für. Das geht ja auch so.
Du kannst auch mit einem Fahrrad einen bösen Unfall bauen. Das hat damit nichts zu tun.
Ja, und auch da kann dir der Führerschein flöten gehen, ja, wenn du einen hast.
So ist es.
Also unter Alkohol zum Beispiel, ja.
Genau.
Ja, aber jetzt weg von der Anekdote, ja.
Hinein.
Oder haben wir überhaupt was anderes als Smalltalk?
Nee, eigentlich doch ein bisschen was haben wir. Die Themenlage ist, wie gesagt, etwas dünn. Jedenfalls in der Bubble, wo ich meine Aufmerksamkeit drauflege, sagen wir es mal so.
Aber apropos dünn, das ist eine super, super Überleitung.
Wieso? Willst du jetzt sogar sagen, ich bin fett?
Nein, MacBook Air. Wir haben leider für die M2 MacBook Air Version, also für das neue MacBook Air, immer noch keinen Termin. Ja, auf der Seite steht auch immer noch erhältlich ab Juli, nachdem wir ja vor kurzem erst das MacBook Pro, das neue M2, die Termine bekommen hatten. Die ersten sind ja auch schon in Auslieferung gewesen, jetzt die letzten Tage, letzte Woche, ja, klar, doch, sind ja bei den Käufern eingetroffen. Reviews sind ja auch rausgekommen und auch das, was wir schon gesagt haben, ich glaube im letzten Podcast war das ja auch, wir können oder ich würde das eigentlich niemanden unbedingt jetzt empfehlen, das MacBook Pro 13 Zoll mit dem M2 ist da eigentlich auch so der Tenor gewesen in den Reviews, die ich gelesen oder gesehen habe zu dem MacBook Pro. M2 schön, aber wartet doch lieber auf das MacBook Air, auf das neue. Ja, nur Juli, ja, da steht ja quasi schon vor der Tür. Wir haben immer leider noch keinen Termin.
Naja,
wir können es noch nicht mal bestellen. Ja.
Das Problem ist ja auch, dann kannst du zwar das Gerät bestellen, aber die Lieferzeiten, und die gehen natürlich voraussichtlich ganz stark nach oben.
Ne? Ja, okay, was natürlich da dazu kommt, wir haben ja das neue Design. Da hatten wir ja vor der Aufnahme jetzt auch kurz drüber gesprochen, ich warte da jetzt auch drauf, ja. Beziehungsweise meine Frau hat jetzt drauf gewartet, sie wird sich geschäftlich auf jeden Fall das MacBook Air jetzt holen. Stattung, also von daher dürfte sie, wenn man schnell genug mit dem Bestellen ist, auch relativ zeitnah an so ein Gerät rankommen. Aber du hattest es ja in den letzten Folgen auch ab und zu mal angesprochen. Sobald du von der Standardkonfiguration weggehst, rechne ich jetzt auch mit etwas längeren Lieferzeiten, ja.
Etwas? Also ich prognostiziere mal, naja, so 3 Monate wird das schon dauern, wenn man nicht schnell
genug ist. Also je nachdem, wann es im Juli wirklich dann verfügbar sein wird. Mhm. Könnte das durchaus September auch werden, je nachdem, wie man das sich dann zurecht konfiguriert und wie dann halt auch in der Lieferkette so die Termine sind für Apple. Ja. Aber wir haben es ja auch gesehen bei einem MacBook Pro mit dem M2 jetzt, dass da durchaus ja der August schon drin war. Mhm. Also kann man davon ausgehen, dass im Worst Case wahrscheinlich so der September für seine Wunschkonfiguration durchaus möglich wäre bei dem MacBook Air. Also müsste man definitiv jetzt schon mal entsprechend planen. Also wenn man dann wirklich entsprechend dann RAM, SSD etc. dann gerne was an Abweichendes zur Standardkonfiguration hätte, kann man sich schon mal darauf einstellen, dass es wahrscheinlich dauern wird. Es wäre natürlich eine schöne Überraschung, wenn es nicht so wäre.
Ja, das glaube ich nicht.
Aber aufgrund der aktuellen oder noch anhaltenden Situation einfach würde ich da mal davon ausgehen. Wobei, wie gesagt, meine Frau mit der Standardkonfiguration eigentlich sehr gut bedient ist mit dem, wie sie das Gerät ja auch nutzt. Von daher, ist es halt die Frage, wie schnell bist du wirklich durch den Warenkorb dann geklickt, ja. Mhm.
So ist es. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Knackpunkt wird auch die Farbauswahl sein. Ich prognostiziere mal, dass Mitternacht die beliebteste Farbe sein wird.
Von Mitternacht lasse ich für mich privat die Finger weg.
Ja, ja, klar.
Habe ich aber auf jeden Fall schon beschlossen. Ja.
Trotzdem, was man so mitbekommt, dass viele diese Farbe total toll finden.
Ich auch.
Ja, aber halt, die ist nicht alltagstauglich, weil Fingerabdruckmagnet. Ne?
Wahrscheinlich, das ist das Problem. Ja.
Mhm. Aber trotzdem werden sich ganz viele auf diese Farbe draufstürzen. Mhm. Davon kann man ausgehen. Ne?
Ja, wie gesagt, ich lasse die Finger davon weg.
Ja, ja.
Was es dann wird, ob muss man mal gucken, aber auf jeden Fall nicht diese, ja.
Ja.
Und meine Frau wird wahrscheinlich eh zum Silber oder so tendieren, die gehe ich mal von aus, von daher.
Ja. Silber ist einfach der Klassiker. Also ich bin ja auch wieder auf die silberne Seite umgestiegen sozusagen, von Space Gray weg auf Silber, und ich habe es nicht bereut. Das Silber ist echt super schick. Also zumindest beim 16 Zoll Gerät ist das.
Ja, gerade auch die Problematik, die du mit dem Mitternacht hast, was die Fingerabdrücke
betrifft.
Ja. Das hast du ja alles in dem Maße jetzt nicht mit dem Silber. Ja.
So ist es.
Auch selbst Staub oder so, ja, was halt auf Dunkel immer direkt zu sehen ist, hast ja die Problematik jetzt erst beim Silber auch nicht, ja.
Genau.
Hm. Ich bin eigentlich auch mehr so ein Schwarz-Fan, aber.
Ja.
Nee, nicht unter den Voraussetzungen dann, ja.
Ja, so ist es. Gut, dann lass uns nochmal über die Display-Problematik bei Apple sprechen. Da gab es ja in der Vergangenheit die Situation, dass BOE anscheinend rausgeflogen war, vorübergehend zumindest, weil es da unabgesprochene Designänderungen bei den Displays gab. Da hatten wir auch drüber gesprochen, das hatten wir in der Vergangenheit so ein bisschen aufgearbeitet und da hat Apple erstmal gesagt, wir legen das erstmal auf Eis und es war halt unsicher, ob es nun langfristig ist, dass BOE rausfliegt oder ob es halt nur temporär ist. Und im Moment gehen die Informationen dahin, dass es eine neue Evaluationsphase gibt und die neuen Displays wieder, oder besser gesagt BOE wieder als Display-Lieferant aufgenommen werden soll. Und wie gesagt, sie sind im Moment in der Evaluationsphase. Und man geht davon aus, dass BOE, wenn diese Phase positiv abgeschlossen ist, wieder als Lieferant aufgenommen wird. In der Vergangenheit war es ja so, dass angeblich oder da ging die Informationslage dahin, dass LG und Samsung das auffangen soll. Aber das hat sich jetzt im Moment wieder verändert. Tja.
Ja, die Frage ist ja auch, um welche Stückzahlen geht es da, in welchem Bereich?
Ja.
Und also oder sagen wir mal Displaygröße. Um welche Displaygröße geht es? Ja, und um welche Stückzahlen? Und könnte es Samsung und LG in dem Maße überhaupt abfangen? Oder haben die eventuell sogar schon gesagt, hier, wir können nur den Output liefern, ja, und du weißt jetzt eh schon, ja, ohne BOE noch mit im Boot, ja, hast du auch wieder die Problematiken, beziehungsweise du willst vielleicht mit BOE dann einfach auch planen, falls es zu Verzögerungen kommen sollte bei anderen Lieferanten, dass du auf jeden Fall ihn noch drin hast. Und wir haben das die letzten Jahre ja eben immer mal wieder gehabt, dass es dann hieß, aus der Lieferkette heraus einfach, ja, Apple hat die Bestellungen reduziert. Da kam dann auch immer so Stories, ja, Apple geht davon aus, Millionen weniger Geräte zu verkaufen. Wobei Apple, ja, und wir ja auch immer gesagt haben, du kannst das ja nicht eins zu eins irgendwie übernehmen, dass selbst wenn Apple hingeht und Bestellungen reduziert, das ist auch wirklich scheiße, werden nachher weniger Geräte als ursprünglich geplant verkauft. Es ist ja auch immer die Frage, wie jetzt auch zum Beispiel jetzt mit BOE, holst du den mit ins Boot, weil du die Stückzahlen brauchst, oder willst du eventuell zu erwartende Problematiken einfach vielleicht abfangen können?
Ja.
Und je nachdem, wie würdest du dann, wenn wirklich alles 110%ig läuft, ja, jeder hat mehr Output, als du vielleicht eventuell auch brauchst, wie würdest du dann hingehen und Bestellungen reduzieren? Klar kannst du das eine nie ausschließen, aber das muss ja nicht, wie gesagt, dann das andere Extrem wieder bedeuten. Von daher spielt, denke ich mal, die aktuelle Situation BOE auch in die Hände, weil Apple ist in der Beziehung relativ nachtragend, ja. Mhm. Was sich so die letzten Jahre ja auch immer mal wieder gezeigt hat, wenn irgendwo ein Lieferant nicht ganz so den Vorstellungen von Apple entsprochen gehandelt hat, ja, wie schnell sie dann auch einfach dann ersetzt wurden, beziehungsweise die Zusammenarbeit beendet wurde. Es ist halt momentan schwierig, ja. Nach wie vor haben wir die anhaltenden Probleme in den diversesten Lieferketten, ja,
bei
den verschiedensten Produkten. Da kann man sich das nicht unbedingt jetzt in dem Maße erlauben wie früher, dass man dann wirklich dann hart irgendwo einen Schnitt zieht und sagt, hier mit dir nie wieder. Ja. Es ist sowieso nie eine gute Herangehensweise in meinen Augen. Probleme kann es immer überall mal geben, da muss man die halt, wie gesagt, gucken, dass man sie löst. Aber aktuell ist es halt wirklich schwierig, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch gerade, weil es um das iPhone geht, da gehen die keine Risiken ein. Also da versuchen die wirklich die Risiken auf die drei LG, Samsung und BOE zu verteilen in irgendeiner Weise.
Ja, was ja auch durchaus Sinn macht.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und wenn man mal guckt, letztes Jahr, wo es hieß, wir hätten können im Weihnachtsgeschäft so und so viele Millionen Geräte mehr verkaufen, wenn halt die Lieferkette gepasst hätte, wenn wir überhaupt so viel hätten produzieren können. Uns ist so und so viele Millionen Geräte quasi verloren gegangen, weil wir sie nicht liefern konnten. Man kann ja nur hoffen, dass man dann auch aus der Situation ein bisschen was an Lehren mitnimmt und versucht, das halt jetzt in dem Geschäft halt oder in dem kommenden Weihnachtsgeschäft halt entsprechend vielleicht besser steuern zu können. Und wenn dann halt das Display 1 mit der Komponenten ist, wo man auf Nummer sicher gehen will oder muss, dann klar, dann versucht man es halt auch da nochmal oder sich einen zusätzlichen Lieferanten halt offen zu halten, beziehungsweise halt mit ins Boot zu holen.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das iPhone ist das allerwichtigste Gerät von Apple, was sie da jährlich auf den Markt schmeißen. Und wenn es da größere Probleme gibt, die sie jetzt nicht so ein bisschen abfangen können oder die wirklich dann merklich beim Kunden ankommen, die Probleme, dann ist echt ein großes Problem bei Apple. Ne? Dann haben wir da den Salat. Tja, gut. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und schauen wir mal, wie es bei den Netzteilen weitergeht. Da sieht es nämlich so aus, dass Apple das neue USB-Dual-Netzteil mittlerweile anbietet, obwohl das passende Gerät dazu, im Endeffekt das Gerät, wo das Netzteil mit vorgestellt worden ist, noch gar nicht vorbestellbar ist. Wir hatten ja eben vom MacBook Air M2 gesprochen. Da findet ja das Dual-Netzteil quasi das erste Mal seinen Serienstart sozusagen. Aber mittlerweile kann man es auch schon separat kaufen. Und wenn man mal in das Support-Dokument reinschaut, ist es jetzt nicht so ein ganz einfaches, profanes Dual-Netzteil, sondern halt schon so eine leichte Ladeintelligenz verbaut. Bedeutet, wenn ich ein Mac und ein iPhone oder ein Mac und ein iPad anschließe, bekommen beide 17,5 Watt zugewiesen. Wenn ich allerdings ein Mac und eine Apple Watch oder die AirPods anschließe, bekommt der Mac 27,5 Watt zugewiesen und die kleineren Geräte, die logischerweise auch weniger benötigen, 7,5 Watt zugewiesen. Also hat sich Apple schon so ein bisschen Gedanken gemacht über das Lademanagement. Finde ich ganz interessant. So eine Kleinigkeit, die noch im Support-Dokument zum USB-C-Netzteil mir da aufgefallen ist. Obwohl ich sagen muss, die US-amerikanische Version gefällt mir vom Design halt wesentlich besser, weil die erstens mal etwas kleiner ist, geht ja auch dort umzusetzen, weil man da den Ladekontakt oder den Kontakt, den man in die Steckdose steckt, einklappen kann, geht ja bei unseren
Steckern. Ich wollte gerade sagen, ja, das siehst du ja oft an den Netzteilen, gerade auch im Third-Party-Bereich, ja, dass du da halt einfach diese, wie nennt man die Dinger eigentlich, stehen, die Steckdose dann?
Kontakte.
Ja. Vielleicht, ja. Dass man die wegklappen kann, das ist halt wirklich really nice. Ja, ich habe ja auch dieses eine, das kennst du ja auch, dieses Travel-Netzteil, USB-Nadelnetzteil, G-Charger.
Ach so, das
Akku-Teil. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Hersteller heißt. Aber der hat ja in der US-Version ja auch wo du die wegklappen kannst. Und da ist es halt wirklich nur der Würfel. Mit dem Euro-Stecker und so, ja, das trägt so auf, das ist so schade, ja.
Ja, obwohl natürlich dieser amerikanische Stecker ja noch andere Nachteile in sich birgt, die man nicht unbedingt haben möchte.
Ja, also. Das ist ja wieder ein anderes Thema, aber wie gesagt, von der Bauform und von dem, was man machen kann, ist das natürlich schon,
ja, klar,
schon nice gelöst, gerade im Vergleich zu den Euro-Steckern, ja.
Auf jeden Fall, genau.
Also was da jetzt technisch die bessere Lösung ist, mein Gott, ja, das mal hinten angestellt, aber naja.
Naja, so ein Schuko-Stecker ist schon wesentlich sicherer als so ein amerikanischer Stecker. Selbst so ein Euro-Stecker ist sicherer. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Gut. Tja, ich sehe, unsere Liste ist echt dünn heute. Ich glaube, es könnte heute wirklich eine kurze Sendung werden.
Ja, wart's mal ab.
Meinst du?
Das sagen wir im Vorfeld immer, ja. Und dann hast du auf einmal hier so, fup. Ja.
Ich habe heute ein sehr gutes Gefühl. Gut.
Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl.
Oh Gott, ja. Irgendein Fußballer hat das gesagt. Ich weiß auch nicht mehr, wer.
Ja.
Und das Problem ist, es könnte ja fast jeder Fußballer gewesen sein. Zuzutrauen ist es fast jeden. Das ist ja das Schöne daran.
Ja.
Obwohl, mittlerweile haben sie ja auch vernünftige mediale Trainer bekommen. Also es hat sich verbessert. Gut.
Ja, aber das ist auch, oh mein Gott, wollen wir das Fass jetzt aufmachen?
Nein, wollen wir nicht.
Aber dieses Weichgespülte und ich habe zuletzt auch hier wieder mal ein bisschen mehr Fußball, gerade so nach dem Spiel und sowas geguckt, ja, und mir da die einzelnen Interviewformate nochmal reingezogen. Da klingt vieles so ähnlich, ja, und über einen Schamm gekoren, das
gekoren, ja.
Über einen
Kamm. Schamm geschoren.
Oder wie auch immer, auf jeden Fall so, ja. Ja, das, wenn du mal zurück, wirklich nochmal einige Jahre zurückdenkst, ja, oder zurückblickst, ja, das war noch was, gerade auch medial, das war nochmal ein ganz anderes Thema. Das hast du heute so auch nicht mehr. Das, klar, das ist, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile, aber gerade, ja, mir fehlen da wirklich dann wieder so ein paar Persönlichkeiten. Klar kannst du sagen, du hast doch heute noch hier in Messi, in Ronaldo, in Müller oder so, aber selbst da fängt es ja auch schon wieder an, ja, gerade mit der Pressearbeit. Vielleicht bin ich einfach nur ein zu alter Sack.
Das kann möglich sein. Das kann möglich sein.
Danke.
Aber ich bin ja fast genauso alt.
Nee, du bist viel jünger als ich.
Ja, nicht so viel noch nicht. Die paar Jährchen.
Gefühlt bist du so viel jünger als
ich. Ja, das kann man, aus deiner Perspektive mag das so sein. Aber aus meiner ist das nicht mehr so weit
weg. Aber machen wir das fast wieder zu.
Ja, machen wir das fast zu.
Ich habe auch da gemerkt, nee, das Fußball, das ganze Thema ist nichts mehr für mich. Vielleicht ist es mit Corona gestorben. Aber das wird, glaube ich, nichts mehr mit mir in dem Fußball. Jedenfalls nicht mehr so wie früher.
Ja.
Lassen wir es da einfach bei stehen.
Genau. Und reden wir mal über Tim Cook. Der hat ja auch einige mediale Trainings hinter sich. Also das von daher können wir jetzt nahtlos an
der
das
Thema. Der hat ja auch eine gute Entwicklung durchgemacht. Inwieweit das natürlich dann Trainern unbedingt jetzt zu verdanken ist, keine Ahnung. Aber
ja gut, da fehlen uns ja die Einblicke, ob das wirklich jetzt unbedingt am Training liegt, aber ich denke, ein bisschen was
ja, auf jeden Fall
hat das geholfen. Ne? Ja. Und er hat jetzt ein Interview gegeben zum Thema, naja, ob das wirklich das Haupt, doch, es war das Kernthema, es ging um AR, Augmented Reality. Das Interview gab er der Shiny Daily USA, ist der amerikanische Ableger der China Daily, wie es der Name schon sagt. Und da hat er im Endeffekt sehr viel gesagt, aber im Endeffekt auch sehr wenig. Er hat nochmal hervorgehoben, wie toll er Augmented Reality findet. Das hat er in den letzten Jahren ja schon verstärkt gemacht, also immer wieder auf dieses Thema eingegangen und gezeigt, dass das letztendlich eines seiner Steckenpferde ist, thematisch gesehen, und dass er das super toll findet, hat nochmal auf den Erfolg hingewiesen. Obwohl, da kann man natürlich auch ein großes Fragezeichen hintersetzen, ob das wirklich so ein Riesenerfolg ist. Also ich sehe jetzt nicht so viele Leute in meiner Bubble, die sich jetzt mit diesem Thema beschäftigen und damit Apps unterwegs sind, die da auf Augmented Reality aufsetzen. Ich meine jetzt mal fernab der IKEA-App, die ja so ein bisschen in die Richtung geht, aber ob das jetzt wirklich so ein Erfolg ist, da setze ich jetzt mal aktuell ein Fragezeichen dahinter. Jedenfalls hat er noch gesagt, dass wir alle gespannt sein sollen und dass wir alle sehen werden, was Apple demnächst zu bieten hat. Und das, ja, stay tuned, ne? Das war so der Aufhänger von dem ganzen Gespräch. Und er hat noch betont, dass bei allen Dingen, die Apple tut und die Apple macht, der Mensch im Mittelpunkt steht. Und so wird es dann auch in die Richtung AR gehen. Das war auch nochmal so ein Schwerpunkt, was man herausnehmen konnte aus dem Gespräch oder aus dem Interview. Das war es eigentlich letztendlich, was man so aus dem Gespräch mitnehmen konnte. Er hat zwar viel gesagt, aber so richtig viel direkte, essentielle Sachen konnte man da jetzt nicht rausziehen.
Was soll er sagen? Ja, die erscheint an Weihnachten für $2,500.
Nee.
Ich denke mal, das wäre eine Riesen-News gewesen, aber das wirst du von Apple nicht hören. Ne?
Nein. Es war eigentlich schon relativ für Tim Cooks Verhältnis oder für Apples Verhältnis war es schon Apple, sehr viel, ne, was da erzählt worden ist. Und man konnte jetzt natürlich ganz direkt herausnehmen aus dem Gespräch, dass da was in Richtung AR kommen wird. Das kann man schon mitnehmen, aber mehr Details hat man natürlich aus dem Gespräch auch nicht herausziehen können. Ne?
Also er kann sich auf jeden Fall sicher sein, dass wir sehr gespannt sind. Und mit wir meine ich jetzt nicht nur uns zwei,
ja, sondern ja, alle. Generell.
Erstens mal alle Apple-Nutzer plus dann halt die ganzen anderen ja auch noch. Vor allem auch der Wettbewerb ist ganz gespannt, was Apple macht in dem Bereich. Interessant war zu hören jetzt, es gibt ja da eine neue Alliance in Bezug auf dieses Metaverse.
Ja.
Ja, wo ja viele große dazugehören, also nicht nur Microsoft,
Nvidia ist, glaube ich, dabei.
Ja, die sind dabei. Es ist ja auch Epic zum Beispiel dabei. Ein paar andere Software- und Spieleentwickler noch, plus Hardware. Sony ist, glaube ich, mit an Bord, die ja jetzt in der Alliance sich zusammengeschlossen haben, um an Standards für dieses Metaverse im Prinzip zu arbeiten. Ich glaube, Facebook ist auch mit dabei. Apple nicht.
Ja.
Oder zumal bis jetzt nicht. Ja, sie arbeiten ja da, wie gesagt, an Standards für kommende Metaverse. Was ich auch nicht so schlecht finde, ja, gerade dieses Thema
Interoperabilität, glaube ich.
Oder ja, wie auch immer. Boah, ja. Ey, Freunde, das ist aber noch zu spät, oder ich habe zu viel, oder ich müsste mal Zucker zu mir nehmen, das könnte auch sein. Wie gesagt, soll da dann an Standards gearbeitet werden, um dann halt auch gerade die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Hardware und auch Software dann in Zukunft zu gewährleisten, dass man nicht die Problematiken hat, dass es da dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, ja, und dadurch dann eventuell das alles ausgebremst wird. Das ist ja mit so eigentlich der Hauptgrund. Ja. Es soll halt dann auch mit den Standards ja dann eine gewisse Schnelligkeit dann einfach kommen, dass das in den Markt kommen kann und vor allem dann auch entsprechend angenommen wird von den Konsumenten, weil sie wissen, wenn ich mir hier was von Facebook, also Oculus, dann im Prinzip hole, ja, funktioniert das dann auch mit Anwendungen, die eventuell aus dem Epic Store kommen, oder Sony arbeitet da an was, ja, das ist auch miteinander kompatibel. Ist ja eigentlich was man sich wünschen kann. Wie gesagt, Apple hat bis jetzt die Finger davon gelassen, beziehungsweise noch nicht vor, anscheinend da sich einzubringen, was in gewisser Weise auch wieder schade ist. Weil wenn man guckt, die Zusammenarbeit mit Intel in Bezug auf Thunderbolt, ja, das war ja so eine Geschichte, die hat gut funktioniert, ist ja auch eine Technik, die sich mittlerweile im Markt durchsetzt, auch gerade im Windows-Bereich, ja, du hast ja da auch immer mehr Geräte, die im Prinzip dann Thunderbolt integriert haben, alle im PC-Bereich jetzt. Du hast, oder die Apple, wo sie jetzt, wie heißt nochmal der Standard mit Home-Automatisation?
HomeKit.
Nicht HomeKit, sondern der andere.
Meta,
genau. Mhm. Da sind sie ja auch mit an Bord. Die sitzen bei Bluetooth mit drin. Ja, sind da am Arbeiten. Von daher ist es eigentlich schade, dass sie da vielleicht oder hoffentlich noch nicht mit an Bord sind. Aber was auch sein könnte, ja, dass sie ja wahrscheinlich auch gerade mit der Entwicklung, die sie ja im AR-Bereich da gerade tun, vielleicht da auch ihre Karten und ihre Ideen, die sie haben, dann nicht so offen auf den Tisch legen wollen zurzeit.
Das kann sein, und meine Prognose ist folgende: Da haben sich auch einige, ich sage jetzt nicht angeschlossen, wäre jetzt doof, ich schließe mich den Prognosen anderer an, so wird ein Schuh draus, dass Apple einfach einen eigenen Standard oder das Thema ganz anders angeht und was ganz anderes auf den Markt bringt, als es die Marktbegleiter tun. Und dass dieser Ansatz einfach nicht so dass es da keine Verknüpfungspunkte gibt mit anderen Anbietern wie Nvidia, Sony, Facebook, also Metaverse etc. und dass sie deswegen gar nicht hundertprozentig in diese ganze Bubble reinpassen und einfach ein ganz anderes Produkt definieren, einen ganz anderen Ansatzpunkt haben und in Anführungsstrichen ihren eigenen Standard setzen und das im späteren Zeitpunkt oder zu einem späteren Zeitpunkt die anderen das Ganze nachahmen und eher in die Richtung Apple gehen und Apple quasi einen Punkt setzt, ein eigenes Statement setzt, und das ist meine Meinung dazu.
Ja.
Ja, möglich. Also es gab dann ja auch nochmal ein Anschlussstatement von Ming-Chi Kuo zu dem Thema. Er sagte ja, dass Apple da zum Thema Mixed Reality Headset eine interne Deadline hat und dass das Ganze spätestens im Januar 2023 entweder auf den Markt kommen soll oder zumindest eine Veranstaltung, eine Vorstellungsveranstaltung stattfinden soll. Er hat da noch so ein paar Fußnoten eingefügt, sage ich jetzt mal, dass es das aufwendigste Produkt ist, was Apple seit Jahren auf den Markt gebracht hat und dass es diesbezüglich, was Augmented Reality angeht, neue Maßstäbe setzen soll. Ja, gut, da kann man sich natürlich jetzt überlegen, was sind das für Funktionen oder wie definiert Apple das oder wie hoch setzt Apple diese neuen Maßstäbe an? Das ist wahnsinnig spannend und ich hoffe, wir werden da nicht enttäuscht.
Ja, das ist eine gute Frage.
Ja.
Weil je länger es dauert, umso, Entschuldigung, umso höher sind, glaube ich, auch die, oder so ausgeprägter sind auch die Vorstellungen, die man hat und die Erwartungen, was natürlich die Sache immer schwieriger macht, diese zu erfüllen oder zu übertreffen, ja.
Und je länger es dauert, je wilder werden natürlich auch die Spekulationen jeder gibt da irgendwie seinen Senf dazu. Das ist alles spannend.
Also bei dem wenigen oder bei dem, was man bis jetzt eigentlich wirklich noch gar nichts irgendwie Greifbares gehört hat, ja, in Bezug auf AR, außer die ganzen Gerüchte, die wir hatten, wo ja wirklich nichts Handfestes irgendwie mal auch eine Annäherungsweise dran war, sehe ich eigentlich auch noch nicht unbedingt Januar so als 24 vielleicht. Aber Januar 23 ist mir eigentlich auch schon wieder zu nah. Da haben wir bis jetzt noch wirklich nichts irgendwie Greifbares, also wirklich Greifbares gehört. Noch nicht mal technische Daten.
Technische Daten haben wir gehört. Ne, da gab es ja sehr viele Spekulationen mit den verschiedenen Displays, hochauflösend, gemischt. Ja, mit
verschieden, aber wie gesagt, dass du wirklich sagst, hier, das kommt mit, keine Ahnung, 2430 mal 1897, links, rechts, OLED, hat das und das, da steckt ein M2 Pro drin oder so ein Kram, das hast du ja alles noch nicht, ja. Okay, der M2 ist jetzt neu und wer weiß, was du da eventuell an M1-Derivaten reinstecken, ja, keine Ahnung. Aber dass du wirklich sagst hier, das und das, hast du ja auch nichts gehört, weil irgendwann müsste ja mal jetzt ein Lock kommen, was die Technik betrifft, weil du müsstest ja eigentlich relativ zeitnah mit der Produktion anfangen, wenn du Januar 23 was hättest, ja. Und selbst wenn es nur Entwicklerkits wären, irgendwo müsste ja langsam mal was kommen.
Ja gut, die Entwicklerkits kann man halt noch manufakturtechnisch basteln, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also wenn es jetzt eine Vorstellungsveranstaltung sein wird, dann müssen sie natürlich noch nicht die Massenproduktion ankurbeln. Aber wenn es natürlich dann auf den Markt kommen soll, dann müssten die Dinger jetzt schon langsam mal produziert werden. Also ja, spätestens im Herbst, ne, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich gehe auch nicht.
Du hast ja irgendwann den Schnitt, wo du machen musst, hier jetzt immer Feature Complete. Ja. Mhm. Jetzt wissen wir ganz genau, wie das Ding. Oder zumindest mal, wie die technischen Daten sind. Das und das kommt rein.
Ja.
Da hast du ja noch gar nichts gehört. Also von daher.
Ja, es gab ganz viele Gerüchte, aber ob das natürlich wirklich dann konkret in einem Produkt enden wird, das ist natürlich wie immer bei einer Gerüchtesituation ganz, ganz fragwürdig, ganz klar. Also ich gehe
oder ähnlich wie beim iPhone oder auch damals bei der ersten Apple Watch. Sie haben da wirklich so gut den Daumen drauf.
Ja.
Das würde mich auch freuen. Es ist gleich schade, dass man da nicht vorher irgendwie, wie gesagt, dann entsprechend was gehört hat oder so. Aber das wäre natürlich auch schon wieder sowas, ja, wo du dann sagst, okay, altes Apple, ja, die stehen wirklich mit was komplett Neuem, wo du außer jetzt drei Gerüchten vorher noch nichts gehört hast, ja, dann auf der Bühne und stellen das Ding vor und dann kommt da ein Ding nach dem anderen an die Tafel im Prinzip, ja, an Informationen. Wäre natürlich auch wieder was Schönes.
Ja, also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es eine Vorstellung gibt, aber keinen Verkaufsstart. Also das ist sehr, sehr, das ist viel zu nah Januar. Also eine Vorstellung ist okay. Würde auch ganz gut passen in Analogie zum allerersten iPhone. Das wurde ja auch im Januar vorgestellt. Das könnte man dann auch so ein bisschen in Kontext setzen, genauso ein, dass das Headset genauso ein wichtiger Meilenstein für Apple ist wie das allererste iPhone, könnte man sich jetzt auch diesen Termin schönreden durch diese Theorie, sage ich jetzt mal. Ne? Naja. Es bleibt spannend. Und gerade durch dieses Interview, was Tim Cook da gegeben hat, wurde natürlich diese Gerüchteküche wieder so richtig angefeuert. Ne? Das ist klar.
Ja, ja, was, denke ich mal, auch schon so ein gewisser Effekt ist, den sich Apple da auch mit dem Interview gewünscht hat.
Deswegen, klar.
Vielleicht ist das auch wieder so ein Punkt, ja, wir bringen uns da mal jetzt wirklich in Position mit dem Interview, um da, keine Ahnung, die, vielleicht auch gerade diese Alliance da ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen mit unserer News. Mhm. Könnte auch sein. Plus nochmal uns jetzt zu positionieren und vielleicht kommt ja wirklich was für Januar 23, dass man da jetzt, wie gesagt, schon mal hier den ersten Schuss raus hat und man in die nächsten Monate immer mal ein bisschen mehr hört, bis es dann wirklich dann im Januar soweit ist.
Könnte ja
auch sein.
Ja. Ich meine, wenn man jetzt so ein Interview gibt, dann kann man auch nicht also ganz so weit weg sein vom Release oder zumindest ja, vom allem, Vorstellungstermin. Ne?
Ja, vor allem halt dann auch wieder Apple, wie gesagt, die machen ja nicht so ohne Grund.
Das ist alles Berechnung.
Der Tim Cook hat ja auch nicht irgendwo am Rande von irgendeiner Veranstaltung sich jetzt mit jemandem unterhalten, sondern das war ja gezielt. Ja.
Klar, von auf daher jeden Fall. Und ich meine, ja, Tim Cook Interviews sind ja sowieso recht selten. Also allein, wenn der jetzt so ein Interview da startet, dann hat das schon eine Aufmerksamkeit. Und wenn es dann inhaltlich noch zur Gerüchteküche passt oder zum größten Hype-Thema, was wir im Moment haben, dann geht das natürlich medial sehr steil, das ist ganz klar. Ne?
Ja. Naja. Ja, aber auch wieder eine schöne Überleitung zu einem anderen Thema, apropos Hype, beziehungsweise Interviews. Der Herr Dies ist ja durchaus ein Begriff.
Ja.
Dem einen oder anderen, also Konzernvorstand von VW. Mhm. Berlin. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, doch.
Die klar. Veranstaltung. Ja. Und zwar da hat er ja unter anderem auch sich geäußert, beziehungsweise hatte da einen Auftritt, ja, und hatte da angesprochen, nochmal das Thema Apple Car, einem wirklich physischen oder einem richtigen Auto, ja, steht er da ja, oder hat er gesagt, steht er sehr skeptisch gegenüber. Er geht davon aus, dass Apple einen reinen CarPlay-Ansatz mittlerweile verfolgt. Mhm. Auch in Bezug auf die Vorstellung von Apple Play, Apple Play,
CarPlay. Sag ich
schon. Für CarPlay Next Generation, ja, wie wir es ja immer so schön nennen. Wie gesagt, geht er davon aus, dass das eigentlich aktuell der Ansatz wäre, den Apple fährt. Mhm. Da kommen auch wieder so ein paar andere Gerüchte jetzt wieder dazu. Michikuro hatte ja auch einen Artikel in Bezug auf das Apple Car, dass das Team quasi oder das letzte Team von Apple quasi oder quasi aufgelöst wäre, da momentan neue Strukturen erarbeitet werden, beziehungsweise das ganze Team neu organisiert werden müsste. Das Schöne war ja dann der Satz von ihm, ja, um geplant wie 2025 in Produktion gehen zu können. Und, ja, also Apple Car ist ja eh so ein schwieriges Thema, ja, die ganzen Timelines, die wir da in den letzten Jahren hatten und die Berichte dazu etc., ja, da ging es ja immer mal wieder, ja, sie arbeiten im Auto, ja, dann ist es wirklich nur, wie gesagt, jetzt zum Beispiel das neue
CarPlay,
ich wollte schon wieder Apple Play sagen, CarPlay, dann heißt wieder nie Auto und dann kommen die einzelnen Marken, ja, wo Zusammenarbeiten geplant sind, ja, beziehungsweise schon spruchreif, dann heißt wieder nie CarPlay, und jetzt die letzten Gerüchte auch wieder im Auto und diversen Herstellern und wie gesagt, jetzt, also das ist wirklich so eine, ich weiß nicht, inwieweit Apple sich auch mit der Berichterstattung in Bezug auf Apple Car da so viel Gefallen tut. Und ob man das nicht versuchen müsste, von Apple ein bisschen mehr unter Kontrolle zu haben, beziehungsweise, dass selbst wenn es intern die ganzen Umstrukturierungen gibt, Verschiebungen von Personal, Neueinstellungen, Entlassungen, Leute, die weggehen, ja, dass man das vielleicht irgendwo besser im Griff hat, ja, weil die Berichterstattung ist ja teilweise so wild, ja, doch, kann man auch schon teilweise sagen, Das macht es, glaube ich, gerade in dem Bereich Apple nicht, was heißt leicht, aber ich denke mal, es ist auch schwierig, aufgrund der Berichterstattung da einfach neue Talente mit ins Boot zu holen, wenn die aufgrund der Berichterstattung vielleicht nicht davon ausgehen können, dass es entweder ernsthaft betrieben wird von Apple oder dass auch wirklich zum Schluss was rausfällt. Ja, wir hatten da ja auch schon Leute, die es an Bord geholt haben, die, weil sie anscheinend auch von der Zeit, die es einfach benötigt, ja, und von den Visionsänderungen intern bei Apple, oder aufgrund dessen ja dann auch wieder gegangen sind, ja, die dann wieder zu anderen Autoherstellern gegangen sind, zu Startups gegangen sind, um da halt an ihrer Vision weiterzuarbeiten, weil sie da anscheinend bei Apple keine Perspektive sehen. Und das kann, glaube ich, Apple so auch nicht recht sein. Gerade wenn sie wirklich an einem Auto arbeiten wollen, ja, macht es das natürlich auch schwierig, dann entsprechend Talente einfach mit ins Boot zu holen, beziehungsweise anzuheuern.
Ja. Ja, ich meine, aufgrund dieser Personalwechsel, die ja durchaus sehr hochkarätig waren in der Vergangenheit, das waren ja jetzt nicht irgendwie Leute aus dem mittleren Management, das waren ja wirklich hochkarätige Leute mit einem Top-Lebenslauf sozusagen oder auch aus Top-Positionen aus dem konventionellen Autobereich heraus oder die sie sich ins Boot geholt haben. Und aus dieser Personalwechselgeschichte konnte man natürlich wunderbar herausinterpretieren, Mensch, die arbeiten an einem Auto. Wieso sollten sie sich sonst solche Talente holen? Aber dadurch, dass natürlich auch diese Wechsel immer wieder stattgefunden haben, gab es immer so eine Berg- und Talfahrt. Naja, vielleicht haben sie es jetzt doch wieder verworfen, vielleicht machen sie es jetzt doch nicht. Ich glaube, Apple wusste oder vielleicht wissen sie es immer noch nicht so hundertprozentig, in welche Richtung sie wirklich gehen wollen und dass sie selbst halt wirklich intern auch sehr viel verworfen haben. Es gab ja wie die wildesten Spekulationen, Zusammenarbeit mit Kia. Angeblich hat Kia ja schon Pläne für ein Werk in den Staaten, wo dann die Fahrzeuge gebaut werden. Da gab es ja auch Gerüchte. Da gab es wirklich auch die wildesten Spekulationen und Gerüchte und ich glaube, dass auch viele Gespräche halt auch wirklich stattgefunden haben und dass das jetzt wirklich nicht nur irgendwelche Dinge gewesen sind, die sich irgendwelche Leute aus den Hintern gezogen haben, sondern dass es auch wirklich konkrete Verhandlungen gab, die halt leider nicht in fertige oder finale Vertragsabschlüsse gemündet sind, sondern die einfach im Sand verlaufen sind, in Anführungsstrichen, oder weil die Ansichten oder die Punkte halt zu different waren, um zusammen eine Kooperation einzugehen. Also ich glaube, Apple ist da wirklich selbst noch intern auf der Suche nach dem optimalen Weg oder nach dem optimalen finalen Produkt, was sie dann irgendwann rausbringen oder auch nicht rausbringen. Das ist mein Gefühl, oder wenn ich mir das jetzt alles so nochmal anschaue, was in der Vergangenheit war, glaube ich selbst, dass Apple sich selbst da noch nicht gefunden hat, zu hundertprozentig.
Ja. Ja, das ist auch das, was ich gemeint hatte oder versucht hatte anzusprechen, ist, dass diese Vision anscheinend noch nicht so fix steht, beziehungsweise im Fluss ist, oder halt vielleicht auch einfach zu oft sich ändert, ja, innerhalb von Apple. Wobei es ist ja auch, und da hat dann Herr Diess ja auch recht, ja, es ist ja jetzt auch kein einfacher Markt, um da irgendwie als Neuer jetzt einzusteigen. Selbst Tesla, die ja ein paar Jahre, und das ist wieder mit eins deiner Lieblingsthemen, die ja seit einigen Jahren dabei sind, kämpfen ja nach wie vor mit der Problematik, so ein Auto zu bauen.
Ja.
Was wirklich das Bauen betrifft, beziehungsweise einfach auch die Finanzen, die halt das alles auffrisst, ja, die Problematiken, die man hat, um da halt letztendlich auch in schwarze Zahlen zu kommen, auch wenn man 100% auf Elektro setzt und der Markt ja einfach momentan im Prinzip nur Wachstum kennt, sieht man da auch, wie ein Startup ist jetzt in Bezug auf Tesla vielleicht falsch gesagt, ja, aber dass ein relativ immer noch in dem Bereich frisches Unternehmen da halt zu kämpfen hat einfach. Und auch Apple, die ja null Erfahrung in dem Bereich besitzt haben, wird da entsprechend Probleme zu lösen haben. Vielleicht dauert es auch alles viel länger, als sie ursprünglich gedacht hätten. Aber auch da wieder, denke ich mal, besser, dass sie halt zwar oder nicht so in der Öffentlichkeit halt mit dem Thema arbeiten oder spielen oder nach außen Informationen rausgeben. Aber ja.
Ja, das ist mit Tesla ist es ein gutes Beispiel. Tesla hat von Anfang an sehr viel Fokus auf die Technologie an sich gelegt. Ich sag mal ganz platt, sie haben versucht, einen Computer auf 4 Rädern zu bauen. Das haben sie auch gut geschaffen, waren immer noch oder sind vielleicht immer noch in einigen Bereichen Vorreiter, haben aber den Rest, was darum herum besteht, vernachlässigt und haben nicht darauf den Fokus gelegt. Und sieht man ja auch, wie die Anfänge waren. Die ersten Teslas waren ja gar keine eigenen Produktionen. Das war ja ein Lotus Elise, der erste Tesla im Endeffekt, als Basis. Und da haben sie ein Elektrokram reingeklöppelt. Weil da Tesla die Expertise fehlte am Anfang. Und im Endeffekt, sagen wir es mal ganz krass, denen fehlt es ja bis heute noch, ein vernünftig, hochwertiges, qualitatives Auto zu bauen. Das ist ja immer noch Dreck auf Rädern, was die da produzieren. Das ist halt so.
Aber gerade die Zusammenarbeit am Anfang für das erste Modell zeigt eigentlich sehr schön die Kooperation, die du eingehen kannst oder auch musst, um deine Vision, die du hast, zu verwirklichen. Und das hat, glaube ich, Tesla damals sehr gut gemacht und auch wesentlich besser als jeder andere erwartet hat, weil es war ja doch schon ein Erfolg. Und sie haben ja von Anfang an gesagt, mit dem, was wir jetzt hier verdienen und mit dem Erfolg, den wir hier haben, wollen wir ja hingehen und arbeiten ja oder wollen dann halt die anderen Modelle oder das Model S dann in dem Fall halt einfach entwickeln. Und beim Model S haben sie auch schon gesagt, wir haben das Fahrzeug, dann kam ja das Model 3, was sie entwickelt haben. Und ich glaube, da fing es langsam an, dass sie den Fokus verloren haben, weil sie dann einfach zu viel wollten oder Elon Musk einfach zu viel wollte. Dann hatten sie, wie gesagt, das Model Y, den 3er wollten sie an den Start bringen, dann hatten sie den Cybertruck, dann sind sie in den LKW-Business, dann mit dem Cybertruck in den Pickup-Business wollten sie, oder sind sie reingegangen, dann hatten sie den anderen genannt, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, den haben sie angekündigt. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Visionsthema, da haben sie sich einfach übernommen. Oder Elon wollte da auf einmal viel zu viel, ja, die splitten sich da einfach zu sehr auf. Man hätte sich da gerade in dem Bereich, denke ich mal, wirklich auf dann Model S, Model 3, wie gesagt Model Y eventuell noch und die kleine Version, dann vielleicht wirklich fokussieren sollen. Und ob das dann Sinn macht, also für den Markt schon, ja generell, auch im Transport- oder im LKW-Bereich, da, wo es halt Sinn macht, kann man auch in den Elektrobereich reingehen. Genauso Pickup, ja, mit eins der stärksten oder nach wie vor noch das stärkste Segment in den Staaten gerade. Es gibt da ja auch viele, die in den Bereich jetzt reingegangen sind, ob das Rivian, ob das Ford ist, ja, die da ja einzelne Modelle oder die jetzt Modelle, E-Modelle bringen, ja, die sich auch wirklich sehr gut verkaufen. Aber ich denke mal, gerade von der Menge her an Angeboten oder für Tesla ist es einfach, da haben sie sich stark übernommen. Das haben sie ja, oder das war ja auch immer so das, was man vorher von Tesla gesagt hat, das Model S, dann wollen sie das 3 bringen, das Model Y, das kleine, die übernehmen sich, ja. Und ich denke mal, mit dem, was sie einfach alles jetzt da haben und machen wollen, ist es einfach zu viel.
Ja, ja, klar.
Die hätten sich da wirklich auf ihr Kerngeschäft PKW nach wie vor erstmal weiterhin konzentrieren sollen.
Ja, so sehe ich das auch. Und es ist halt nicht so einfach. Ein Auto ist nicht nur ein Computer auf 4 Rädern, auch wenn sich das der Elon Musk sehr schön redet. Ein Auto ist sehr viel, viel mehr.
Also heute ist ein Auto ein Computer, ja.
Ja, heute vielleicht schon, aber trotzdem muss dieser Computer auf vernünftige Beine gestellt werden. Und,
Ja, klar, das ist halt so. Ja. Aber wo hast du heute wo hast du heute noch wirklich ein Auto, was ohne was wirklich ohne Elektronik rauskommt.
Ja, das meine ich damit ja nicht. Das ist ja alles richtig. Ja. Aber es ist nicht nur das. Es ist viel, viel mehr als das. Mhm. Und das, ich glaube, das hat er immer noch nicht so hundertprozentig begriffen. Ne? Dass es nicht so trivial ist, ein in allen Bereichen konkurrenzfähiges Fahrzeug zu produzieren.
Ne? Also ich bin schon der Meinung, dass Elon fest davon überzeugt ist, dass er das Problem Auto für sich bzw. für Tesla gelöst hat.
Ja, aber das ist seine Wahrnehmung, aber die Wahrnehmung vieler anderer ist nicht so.
Ne? Ich habe zuletzt ein Interview gesehen, wo er gesagt, ich krieg den Wortlaut nicht mehr zusammen, will ich das jetzt falsch irgendwie hier butchern oder lass ich's?
Ja.
Nee, ich glaube, ich lasse es besser. Oder obwohl im Wortlaut. Also, er hat es anders ausgedrückt, aber ungefähr so war das ja auch, dass er fest davon überzeugt ist, dass er in dem Bereich jetzt die meiste Erfahrung hat.
Mhm. Ja, klar.
Erfahrung, okay. Welche? Ja, meiste.
Das mag sein, beste, dass er
andere Frage, aber
dass er in Teilbereichen wirklich sehr viel Erfahrung hat, was die traditionellen Autohersteller nicht haben. Das möchte ich Ihnen jetzt nicht in Abrede stellen. Aber das komplette Thema Auto, das hat er noch nicht in meinen Augen erfasst und noch nicht begriffen. So sehe ich das. Ja. Technologisch gesehen, von der ganzen Intelligenz, vom ganzen Software-Management her, mag das alles so sein. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich das Thema Auto in der Gänze verinnerlicht und begriffen hat. Das ist meine Meinung. Das kann er gar nicht, kann das Know-how gar nicht haben, was VW hat, was Mercedes hat, die Jahrzehnte ja.
Nicht, wenn du ihn fragst.
Ja, aber er hat ja nicht sowieso eine ganz andere Wahrnehmung von sich selber als die.
Ja, okay, das hat Sheldon Cooper auch, ja. Aber
nur das gesagt, Problem ist, Sheldon Cooper ist eine Kunstfigur, ist ein Schauspieler, ist eine Figur, die er spielt, und Elon Musk ist leider real. Das ist das Problem, was wir haben.
Aber was heißt leider? Ich glaube, wir können froh sein, dass wir jemanden wie ihn einfach haben, weil ansonsten wären wir gerade, was Elektromobilität betrifft, denke ich mal, noch lange nicht so weit, wie wir heute sind. Weil es hat einfach, der herkömmlichen Autoindustrie hat es einfach gefehlt. Die waren so eingefahren in ihren Strukturen, dass wir da, denke ich mal, noch lange nicht oder heute nicht so weit wären mit Tesla wie ohne.
Er mag da den Innovationstreiber sein, und er mag vielleicht für die traditionelle Autoindustrie sozusagen diesen Wake-up-Call ausgerufen haben, ganz klar. Da muss man natürlich auch wirklich seine Firmenvision und den Menschen Tesla voneinander trennen, den Menschen Elon Musk voneinander trennen. Ja. Das muss man so, das ist ganz klar.
Ja, das ist die Diskussion, die wir ja auch schon hatten, Kunst und Künstler. Ja,
genau.
Wie weit kannst du das halt?
Und
oder die Person der Kunst halt trennen.
Das muss man hier versuchen, voneinander zu trennen, obwohl es natürlich viele seiner Entscheidungen fließend sind. Der Mensch hat halt kräftig einen an der Waffel. Das ist halt so. Und das kann man positiv sehen, das kann man auch negativ sehen. Ne? Also,
ja, das haben ja viele.
Steve Jobs hatte auch in vielen Bereichen kräftig einen an der Waffel.
Also gerade im Menschlichen hat man ihm da ja auch immer viel nachgesagt. Ja.
Das ist so. Und ich glaube, alle Leute, die auf diesem Level unterwegs sind, die sind auf einer gewissen Art bisschen abgehoben und haben in gewisser Weise einen an der Waffel. Ich meine, wer hat das nicht?
Ja.
Na gut. Jetzt sind wir wieder beim Thema Tesla angekommen. Das Thema.
Ja, das gerade in Bezug auf Apple,
geht's gar nicht
auf anders. Autos, kommt man dann, wie gesagt, nach wie vor nicht vorbei.
Ja.
Und wie gesagt, unterm Strich, ohne Tesla wären wir heute in dem Bereich nicht so weit wie da auch, weil gerade wenn du mal guckst, in dem Bereich, sagen wir mal Innovation, was Antriebe betrifft, du hattest ja auch bei den ganzen Japanern, war ja das Thema Wasserstoff, beziehungsweise auch bei den Deutschen, gerade bei Mercedes war das Thema Wasserstoff ja eigentlich das Ding, worauf man sich so ein bisschen eingeschossen hat. Das Thema Elektroantrieb war da ja eigentlich lange, lange außen vor. Auch wenn man gerade da in dem Bereich ja durchaus schon vor langer Zeit Fahrzeuge und Konzepte hatte, wenn man da auch mal guckt an die Fahrzeuge mit wechselbarer Batterie, etc., wo man ja Konzepte schon in der Entwicklung hatte, die man dann zugunsten ja, von Verbrennern und anderen Technologien ja einfach gestrichen hat, ja. Oder auf Eis gelegt hatte. Und da hat es, denke ich mal, schon Tesla benötigt, um da entsprechend nochmal Druck
beziehungsweise ja, klar.
die Richtung halt vorzugeben.
Klar.
Ja, aber
ja. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, da hast du recht.
Gut. So. Aber weg davon, ich hatte ja eigentlich hier mit meinem Dies angefangen, dass er es, wie gesagt, nicht davon ausgeht oder skeptisch, sehr skeptisch gegenübersteht, dass Apple wirklich ein eigenes Auto baut.
Kann ich verstehen. Kann ich mich anschließen, auf jeden Fall.
Ja. Wie gesagt, ich sehe auch jetzt kurzfristig auch noch kein Auto von Apple.
Nee.
Und 2025 ist meiner Meinung nach sehr kurzfristig. Auch nachdem wir schon so viele Jahre über das Thema eigentlich reden. Bis jetzt hat es uns ja wirklich nur CarPlay Next Generation gebracht. Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir 2025 irgendwie da Apple in die Produktion von einem eigenen Auto gehen sehen.
Nee, das sehe ich persönlich auch nicht. Es sei denn, es tun sich jetzt ganz neue Gerüchte auf und ganz neue...
Ja, oder wie gesagt, eine Kooperation, aber ich... Ja. Mit wem?
Vor allen Dingen, sie hatten ja schon so viele potenzielle Partner angeblich auf dem Zettel, mit dem die Kooperationsverhandlungen ja gescheitert sind. Mhm. Wer soll jetzt da noch, es sei denn, es werden die Gespräche wieder neu aufgenommen, was ist ja nie ausgeschlossen, ganz, ganz klar, aber naja.
Ja, gut. Ich denke mal, die Gespräche, die es angeblich gegeben hat mit irgendwelchen chinesischen Autoherstellern, haben sich auf unabsehbare Zeit erstmal erledigt.
Ja.
ja. Aufgrund der, ja okay, da brauchen wir jetzt nicht drüber sehen, aber ich denke mal, das Thema Chinas ist eingeschlafen, Japan, Korea, eventuell sogar Amerika, okay, das könnte nochmal so ein Ding werden, ich denke Europa auch nicht, jedenfalls keine deutschen Autobauer, PSA, Franzosen, ich weiß nicht, ja, Volvo ist mit Polestar eigentlich sehr gut bedient. Da kommt jetzt übrigens im nächsten CarPlay-Update per Software.
Over the Air, ne? Mhm.
Genau, Over the Air, ja.
Ja. Halte ich auch für eine sehr interessante Marke, Polestar. Also wirklich interessante Autos. Also wenn ich jetzt irgendwann mal in den Elektrobereich reingehen sollte, ist das eine Firma, die so auf meiner Liste steht. Ne? Vor allem, die haben Fahrzeuge, die noch halbwegs bezahlbar sind.
Ja, halbwegs.
Ja.
Aber das ist ja generell das Thema bei Elektrofahrzeugen. Wenn man nicht wirklich auf den kleinen Kompaktwagenmarkt geht von, sagen wir mal, Nicht-Premium-Herstellern, hast du natürlich Preise, die nach wie vor sehr hoch liegen. Ja.
Ja, so ist es.
Ja, und den ganzen Markt, oder die Thematik mit Leasing-Batterie und sowas, inwieweit man sich den Schuh anziehen will, ist auch nochmal ein anderes Thema.
Mhm.
Aber, ja. Gut. Aber ich würde sagen, mal genug zu dem Komplex.
Genau, zum nächsten Komplex, in Anführungsstrichen. Es gab eine Beta-Firmware, die, wenn man so ein bisschen Fantasie hat, die nächsten Feature oder eines der nächsten Features der AirPods Pro 2 verraten könnte. Es gab nämlich für die AirPods Max ein Update oder eine Beta-Firmware, die einen neuen Codec beinhalten, den Codec LC3. Der steht für Low Complexity Communication Codec 3. Das ist im Endeffekt eine Weiterentwicklung im Bereich Sprachqualität, beinhaltet im Endeffekt eine verbesserte Tonqualität bei Telefonieren oder bei Sprache in Verbindung mit einem wesentlich niedrigeren Stromverbrauch. Das Problem ist halt, dass dieser LC3-Codec nur den vollen Funktionsumfang entfalten kann sozusagen, wenn er kombiniert wird mit Bluetooth 5.2. Und die Standard-Features oder die Standardfunktionen werden, wie gesagt, wirklich nur, oder das komplette Potenzial wird halt wirklich nur ausgefahren, wenn man Bluetooth 5.2 an Bord hat, was ja nachweislich die AirPods Max nicht haben. Also geht man davon aus, dass dieses Feature Bluetooth 5.2 erstens mal in die AirPods Pro 2 reinkommen sollen, also der Standard Bluetooth 5.2, und dass dann auch der volle Funktionsumfang von LC3 komplett ausgeschöpft wird. Ja gut, das kann man davon natürlich ableiten, und LC3 ist jetzt ja im Moment sozusagen der heiße Shit im Bereich der Bluetooth Kopfhörer oder der True Wireless Headsets, und ja, da kann man halt von ausgehen, dass dieser Standard dann halt in die Pro 2 reinkommen soll. Ming-Chi Kuo hat jetzt auch nochmal ein Statement so abgegeben, und von 9to5Mac gab es dann auch nochmal Berichte zu dem Nachfolger vom H1-Chip, dass der dann auch wirklich auf Effizienz Wert legen soll, dieser Chip sozusagen. Also Stromverbrauch ist so ein Fokusthema, und auch eine verbesserte Konnektivität zu den Geräten. Die Umschaltung soll noch exakter und noch besser funktionieren, als sie jetzt funktioniert. Wie gesagt, das Hauptaugenmerk ist natürlich durch diese LC3-Technologie verbesserte Sprachqualität. Ja, da bin ich gespannt. Ja, angeblich sollen wir dann auch in die Pro 2 Kopfhörer auch ein Pulsmesser reinbekommen. Ja, diese Gerüchte gab es ja auch in der Vergangenheit. Mal gucken, was dann auch wirklich kommt, und vor allen Dingen, wann die Dinger dann kommen, das ist die nächste Frage. Schauen wir mal.
Sollten die nicht auch schon da sein?
Ja, da gab es ja verschiedene Gerüchte zu.
Ja, ja. Nee, aber bessere Ton bei weniger Strom? Alle klingt sehr gut.
Vor allen Dingen bessere Sprachqualität, ne? Das ist entscheidend.
Ja, wobei die Frage ist ja, ich habe ja noch nie die Pros mal gehört. Klingen die so schlecht, dass man da noch mehr, klar hätte man gerne immer bessere Sprachqualität, nur wie viel besser können denn die Pro 2 klingen im Vergleich zu den Pros?
Also, ich habe ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe jemanden, mit dem ich öfter mal telefoniere, und der telefoniert mit mir über die AirPods Pro. Und ab und zu ist es auch mal so, dass er die nicht dabei hat oder dass der Akku leer ist, und dann nimmt er das ganz normale Standard Apple kabelgebundene Headset, dieses 20-Euro Headset. Und das klingt ich gehe jetzt nur von der Sprachqualität, nicht jetzt von Musikgenuss etc., weil das kann ich ja logischerweise beim Telefonieren nicht testen, wie gut da seine Audioqualität ist. Aber dass die Telefonqualität mit dem ganz normal kabelgebundenen Standard-Headset ist wesentlich besser, jedenfalls das, was bei mir ankommt, als die Geschichte über die AirPods Pro.
Ja, okay, das ist ja wieder ein Thema des Mikrofons, wenn er die nutzt.
Ja, nicht nur das.
Mir geht es ja um das.
Der LC3 soll ja dazu sein, den Codec, die Verbindung, die über Bluetooth stattfindet, zum iPhone zum Beispiel zu verbessern. Da ist ja das große Problem, was wir ja haben. Ich gehe mal nicht davon aus, dass in den Pros ein schlechteres Mikrofon drin steckt als in den günstigen kabelgebundenen Headsets von Apple. Ne? Also das ist das Problem, dass wir halt die Sprache nicht vernünftig.
Das Mikro in den Headsets ist ja in einer anderen Position als im Pro.
Ja, aber der Knackpunkt. Ja, aber ich glaube, der Knackpunkt ist einfach der Audio-Codec, der über Bluetooth transportiert wird. Und dessen ist sich Apple ja auch bewusst, sonst würden sie jetzt nicht daran arbeiten und diesen LC3-Codec da reinbringen. Und umsonst wird ja dieser LC3-Codec nicht weiterentwickelt. Ne? Das ist jetzt auch kein exklusiver Codec, den nur Apple verbauen darf. Ne? Der ist ja plattformübergreifend. Der ist ja ein Standard-Codec. Ne? Also, das bleibt spannend. Also die Sprachqualität, die ich bisher...
Ja, und du brauchst ja auch einen Grund, um die Pros 2 an Mann und Frau zu kriegen.
Ja, und ein Hauptgrund ist natürlich auch das Thema Akkulaufzeit. Wenn man da eine signifikante Erhöhung reinbringen kann, also eine Leistungssteigerung, dann ist das natürlich auch ein Kaufargument. Ja. Gerade bei
ja,
solchen.
Ja, mehr Akkulaufzeit, klar, das wünscht man sich ja immer.
Ja, klar.
Auf jeden Wenn man Fall. Das auch über Software lösen kann und nicht nur über mehr Batterie reinstecken, ja, ja. Was ja bei den Geräten schwierig wird.
Größentechnisch, ja, klar.
Ja, und auch Gewicht, also auch, und auch wirklich, was die Schwere dann betrifft. Ja. Mehr Akku, umso hast du wieder mehr Gewicht und die willst du ja auch nicht unbedingt im Ohr stecken haben.
Ja.
Und wie gesagt, längere Akkulaufzeit und damit auch eine nicht nur längere Standby, sondern hoffentlich auch eine längere Sprechzeit oder Hörzeit, je nachdem. Klar, das ist immer ein Argument, ja.
Absolut. Gut, schauen wir mal. Ich wollte gerade sagen, es bleibt spannend, aber das sage ich ja des Öfteren. Aber es bleibt ja auch spannend, auf jeden Fall. Ja, und es gibt noch ein kleines Update zum Thema MacBook Air 15 Zoll. Da gab es ja in der Vergangenheit auch wieder Gerüchte in verschiedenen Bereichen. Es soll einfach nur MacBook heißen, es soll jetzt doch nicht MacBook Air heißen. Und jetzt gibt es von Ross Young wieder so ein bisschen Ergänzung oder eine weiterführende Gerüchte sozusagen. Er bleibt beim Namen MacBook Air und er meint, das wird auch in dem Bereich bleiben, der Bezeichnung, und wir werden ein 15 Zoll MacBook Air sehen, aber erst Anfang 2023, und das soll dann in einem Spring Event vorgestellt werden. Das ist eine Prognose. Und ehrlicherweise würde ich mir auch wünschen, dass sie einfach in diesem Bezeichnungsbereich bleiben. MacBook Air 13 Zoll, MacBook Air 15 Zoll. Das würde weniger Konfusion bei den Kunden verursachen. Und wenn sie dann wirklich nochmal das Label MacBook aufleben lassen wollen, dann wäre das doch ideal, das mit einem 12 Zoll ultra kleinen Gerät zu machen und das nochmal zu reaktivieren, weil das hatten sie schon mal, ist leider grandios gescheitert, in Anführungsstrichen. Das lag aber, glaube ich, weniger an Apple, sondern eher an Intel, weil die Prozessoren einfach in diesem ULV-Bereich zur damaligen Zeit von Intel grottig schlecht waren. Aber ich denke, mit den heutigen Silicon-Chips kann man da wirklich eine super tolle, ultra kleine Kiste auf den Markt bringen. Und da hat man jetzt ganz andere Möglichkeiten, als man das damals hatte. Und da würde sich das so gut anbieten, dass man zwei verschiedene MacBook Air Geräte hat, ein kleines 12 Zoll mit dem Namen MacBook und ja gut, die restlichen Kategorien kennen wir ja alle. Und das wäre doch eigentlich eine relativ klare Produktserie oder ein klares Produktportfolio.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wo eventuell Apple halt mit dem Begriff Air hadert, ist Größe und Gewicht von dem Gerät. Weil wir ja traditionell nur die 11- und 13-Zoll-Geräte hatten, würde es jetzt auf den 15-Zoll gehen, was gewichtstechnisch auch bei einem etwas dünneren Gehäuse als bei den MacBook Pros aufgrund des Displays und des Akkus wahrscheinlich nah an das 14 herankommt, wenn nicht vielleicht sogar ähnlich liegt vom Gewicht her wie das Pro. Da könnte man sich eventuell an dem Begriff Air aufhängen. Aber ich sehe da eigentlich keinen Grund drin, weil es macht, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich Sinn, wenn du das halt mit in die Air-Familie dann einfach reinnimmst. Aber wie gesagt, das wäre für mich so der einzige Grund, wo du wirklich anfangen könntest, halt über den Begriff Air halt ein bisschen zu diskutieren. Hm. Ist es noch ein Air, wenn es halt 15 Zoll hat und gewichtstechnisch halt fast vielleicht schon oder in der Region wie ein 14er Pro liegt? Wäre das dann noch ein Air? Wobei das für mich ein Air wäre, wenn es ein Air ist, nur mit einem größeren Display. Also designtechnisch, ja. Ausstattungstechnisch, Prozessorenfamilie, lüfterlos, ist es für mich ein Air.
Ja, gut. Da kann man wirklich diskutieren, da gebe ich dir recht, aber da bin ich persönlich jetzt nicht so zu kleinlich.
Ja, das ist halt die Frage, wie würde Apple das sehen? Aber wenn es ja wirklich, wie auch die Gerüchte besagen, ein lüfterloses Design bleiben soll, hast du da ja definitiv schon mal einmal den Punkt, was ja er ja dann auch erfüllt, ja, kein Lüfter. Plus, du hast noch mal die Differenz zu dem Pro sowieso.
Ja, und du
bei müsstest... Pro dann, wie gesagt, dann auch gerade was die Chips betrifft, wenn es wirklich dann auch bei dem M2 bleiben sollte und kein Pro werden sollte, wobei da die Gerüchte auch waren, eventuell ein Pro halt ohne Lüfter, ist halt die Frage, inwieweit macht es dann Sinn bei dem M2 Pro, ja, wo würde dann eventuell ein Hitzeproblem anfangen, beziehungsweise wie würdest du den takten, ja, im Vergleich zu einer Version, die vielleicht in MacBook Pro käme. Aber da ging ja auch,
ja. Ich denke, du müsstest es ja dann, wenn auch gewichtstechnisch, eher mit dem 16 Zoller vergleichen, als mit dem 14 Zoller.
Von der Displaygröße her, mein Gott, nach oben oder nach unten?
Ja, gut, liegt ja genau in der Mitte, wenn es dann 15 Zoll werden sollen, letztendlich. Und ich meine, jemand, der wirklich von der Leistung her ein 16 Zoll MacBook Pro braucht, den ist wahrscheinlich...
Okay, Leistung, dann musst du sowieso zum...
Der musst du den nehmen und dann ist das Problem Gewicht eventuell auch sekundär und der muss zwangsläufig darüber wegsehen. Wer jetzt aber nur ein größeres Display benötigt, der ist mit so einem MacBook Air 15 Zoll, denke ich, sehr, sehr gut aufgestellt.
Ne? Ja, und genau, und das ist ja auch mit der Diskussion, die dann kommt, ja, aber Apple bedient ja mehr an dem 16er und wenn es ein 15er, dann bedient er wieder weniger Geld. Aber du hast das Gerät, ja, und es ist keiner gezwungen, wenn er sowas haben will und es bei Apple nicht findet, sich eine Windows-Kiste zu kaufen. Apple ist mir besser, er greift zum Apple, auch wenn sie da vielleicht ein paar hundert Dollar weniger dran haben, als dass sie ganz weg sind vielleicht.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Apple da schließt, lückentechnisch schließt. Genauso gehen wir ja davon aus, dass es auch ein iPhone Max geben wird, ohne Pro. Das ist genauso eine Lücke, die Apple da schließt. Weil, warum ist man dazu gezwungen, wenn man ein großes iPhone haben möchte, unbedingt in die Top-Klasse aufzusteigen oder die Top-Klasse nehmen zu müssen? Warum gibt es nichts im günstigeren Segment? Was heißt günstig? Die sind immer noch relativ teuer, aber günstiger als die Pro Max Geräte. Und genauso ist es mit den großen iPad Air 15 Zoll, wenn es dann wirklich irgendwann kommt. Das ist eine Lücke. Ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Gut. Aber wo wir gerade bei Displays sind, könnten wir eigentlich zum Gadget der Woche übergehen, würde ich sagen. Da habe ich nämlich auch wieder ein Display getestet. Und das ist ein Display aus dem Hause Iyama. Ich meine, wie soll es auch anders sein? Das ist ja unsere Haus- und Hofmarke, wenn es um das Thema gute, bezahlbare, solide Displays geht. Und da habe ich mir das neueste Pferd aus dem Stall Iyama angeschaut mit der wunderschönen, prägnanten und kurzen Bezeichnung XCB349-4WQSN-B1. Und man kann es auch anders sagen, man kann auch sagen 34. 34 steht nämlich in diesem Fall, also die Zahl, die relativ in der Mitte steht, 34 steht nämlich hier für die Zollgröße von dem Display. Und das Ding hat logischerweise dann auch 34 Zoll, ist ein Ultra-Wide-Display im Curved-Format und hat eine maximale Auflösung von 3440x1440. Beherrscht 120 Hertz und ist FreeSync fähig und ist höhenverstellbar. Man möchte es kaum glauben, es gibt wirklich Monitorhersteller, die serienmäßig eine Höhenverstellung verbaut haben. Nicht so wie bei Apple, wo man da nur einen teuren Aufpreis auf den Tisch legen muss. Kleiner Seitenhieb. Jedenfalls ist ja die Höhenverstellung serienmäßig. Das sind so die Grunddaten, aber wir haben ja schon in der Vergangenheit öfter über die Panels gesprochen von Iyama und wir haben auch schon ausgiebig über die Display-Qualität und die Panel-Qualität gesprochen. Das möchte ich jetzt in diesem Fall nicht so ausgiebig tun, weil das Ding hat in meinen Augen zwei ganz andere Kernkompetenzen. Dazu müssten wir mal auf die ganzen Anschlüsse eingehen, um diese Kernkompetenzen so ein bisschen herauszuarbeiten. Als erstes haben wir natürlich einmal einen HDMI-Port, wir haben einen Display-Port und wir haben zweimal USB 3.0 und als Besonderheit haben wir RJ45 an Bord. Des Weiteren haben wir einmal USB-C und dieser Port USB-C oder dieser USB-C-Port beherrscht mehrere Funktionen in einem. Das heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, das LAN, die LAN-Daten darüber zu übertragen. Wir haben einmal die Möglichkeit, das Videosignal zu übertragen und das Ding ist powerfähig. Das heißt, wir haben also eine Möglichkeit, auch die Geräte aufzuladen. 65 Watt Ausgangspower sozusagen ist hier die maximale Ausgangsspannung, die da wiedergegeben werden kann oder ausgegeben werden kann. Und diese ganzen Schnittstellen und diese ganzen Funktionen gehen ganz stark in das erste Feature, was ich so ein bisschen herausarbeiten möchte. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein aktuelles MacBook hat, hat man halt dadurch die Möglichkeit, nur mit einem Kabel zum MacBook zu gehen, zum MacBook Air zum Beispiel, und dort nicht nur das Videosignal auszugeben und nicht nur das Gerät aufzuladen, sondern auch das Netzwerk wiederzugeben. Das heißt, wir haben also quasi eine 3-in-1-Lösung. Wir haben einmal das Netzwerksignal oder das Datensignal, Anliegen, Video und Strom. Und wir haben dann eine schöne, clean One-Cable-Lösung am Start, die in meinen Augen das Gerät so interessant machen, weil wenn man halt noch extra noch einen Adapter anschließen muss, um LAN-technisch in das Gerät reinzugehen, weil die Geräte haben ja auch keinen LAN-Anschluss mehr, wenn wir jetzt auf die MacBooks gehen, ist es eine elegante Lösung, um mit einem Kabel alle wichtigen Dinge an das Notebook, an das Laptop, an das MacBook anzuschließen. Das ist eine Kernkompetenz, die ich so ein bisschen herausarbeiten möchte und vorstellen möchte. Der zweite Punkt ist, wir haben einen KVM-Switch eingebaut. Wir haben nämlich die Möglichkeit, zwei Geräte anzuschließen. Also sprich, wir könnten jetzt zum Beispiel, was ja in den letzten Monaten öfter vorgekommen ist bei vielen Leuten, einen Arbeitsplatzrechner, also einen Firmenrechner anschließen, Thema Homeoffice, und den Privatrechner anschließen und ganz einfach und schnell über das On-Screen-Display oder das On-Screen-Menü von dem Monitor umschalten zwischen zum Beispiel Homeoffice-Rechner, also Arbeitsplatzrechner und Privatrechner. Und das macht es so interessant, dass man quasi einen eingebauten KVM-Switch hat, der, wenn man ihn natürlich extern kaufen würde, auch nochmal ein bisschen Geld kosten würde. Nicht nur würde, sondern er kostet dann extra Geld. Und es sieht dann ja auch nicht so schön aus, wenn man dann noch so ein extra Kästchen rumstehen hat. Das Kabelmanagement ist dann auch nicht immer so ganz schick. Somit hat man halt alle Dinge, die man halt benötigt, um umzuschalten zwischen zwei Geräten, alles im Display vereint und untergebracht. Und das macht in meinen Augen das Gerät so interessant und hat so einen kleinen Alleinstellungsmerkmal, zumindest in der Produktreihe von IAMA. Es gibt natürlich auch andere Hersteller, die mittlerweile schon KVM-Switche verbauen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Ding, was IAMA jetzt hier neu erfunden hat, aber es ist das neueste Modell und das erste Modell nach meiner Meinung, wo IAMA das Ganze verbaut. Und wer jetzt nicht mit Curved arbeiten möchte, es gibt auch noch einen 32 Zoll Monitor, der dann nicht Curved ist, der dann aber die gleichen grundsätzlichen Funktionen hat, zumindest was die KVM-Geschichte angeht und was die USB-C-Docking-Geschichte angeht. Da gibt es, wie gesagt, auch ein Nicht-Curved-Gerät. Der ist dann allerdings nur 32 Zoll groß. Ja, das dazu.
Nice.
Ja, auf jeden Fall. Und preislich gesehen durchaus konkurrenzfähig. Gerade wenn man die aktuellen Monitorpreise sich anschaut, ist das ein sehr konkurrenzfähiges Produkt. Und wenn man sich dann auch noch vergegenwärtigt, dass wir da auch einen eingebauten KVM-Switch haben, dann kann man sich das schon sehr, sehr schön rechnen, weil das Ding liegt gerade bei, ich glaube, 499 Euro bei Amazon. Und wie ich es eben schon sagte, wir haben da halt mehrere Produkte eingebaut. Einmal ein USB-C-Dock und im Endeffekt auch ein KVM-Switch. Und wenn man das alles einzeln kaufen würde, würde man auf einen wesentlich größeren Anschaffungswiderstand kommen. Und der Nachteil ist ja halt auch, wenn man das alles einzeln kauft, hat man da so einen riesen Kabelverhau. Und somit hat man das alles schön in einem Monitor untergebracht. Jo. Gut, das dazu.
Ja, okay, wunderbar.
Tja, Thomas, dann würde ich sagen, sind wir doch am Ende des Dokumentes angelangt.
Am Ende der Sendung.
Das eine bringt das andere mit sich, glaube ich. Ne? Obwohl, wir sind schon öfter mal am Ende des Dokumentes angelangt und haben weiter geredet. So ist das nicht.
Liegt dir noch was auf dem Herzen?
Dir liegt noch was auf dem Herzen?
Nein, liegt dir noch was auf dem Herzen?
Ganz, ganz viel, aber es ist nicht unbedingt für die Öffentlichkeit geeignet, sagen wir es mal so. Ne? Man muss sich ja immer noch in vielen Bereichen so ein bisschen die digitale Schere über die Zunge gleiten lassen, hätte ich bald gesagt. Mhm. Die digitale Schere über die Zunge gleiten lassen, das ist auch ein toller Satz.
Ja. Okay, gut. Dann machen wir jetzt einfach Schluss.
Ja, bevor wir noch anfangen, uns zu
bevor der Tobi sich noch im Kopf und Kragen redet.
Och Gott, das habe ich 529 Mal gemacht, dann kann ich das auch 530 Mal tun. Oder 500, ja, im Endeffekt. Macht das den Kohl auch nicht mehr fett. Ne? Gut. Jetzt ist mir gerade ein Gag eingefallen über einen alten Bundeskanzler, aber darüber mache ich jetzt keinen Witz, wo wir gerade bei Kohl waren und nein. Das lasse ich jetzt. Wir machen das Ding für heute dicht und wenn alles gut geht, hören wir uns in der nächsten Woche dann frisch und fröhlich wieder.
Jo, bis dann.
Jo, ciao.
Tschüss.